Predige heute Morgen über Lukas 24, Vers 36, folgende. Da waren gerade so zwei Männer gekommen, die Jesus unterwegs getroffen hatten auf dem Weg nach Emmaus. Sie waren völlig deprimiert, aber dadurch, dass sie Jesus erkannten, sind sie wieder zurückgekehrt nach Jerusalem und haben das ihren Freunden erzählt, die ganz beeindruckt waren, es aber nicht glaubten. Während sie aber dies redeten, trat Jesus selbst mitten unter sie. Da gerieten sie in Bestürzung und Furcht und meinten, einen Geist zu sehen. Und Jesus sprach zu ihnen: Was seid ihr erschrocken und warum steigen Bedenken in eurem Herzen auf? Seht meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst bin. Rührt mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Blut, beziehungsweise Bein, wie ihr seht, dass ich es habe. Da sie aber in ihrer Freude noch nicht glaubten und sich verwunderten, sagte er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen hier? Da reichten sie ihm ein Stück von einem gebratenen Fisch, und er nahm es und aß vor ihren Augen. Er sprach aber zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war. Alles müsse erfüllt werden, was im Gesetz des Mose und in den Propheten und Psalmen über mich geschrieben steht. Da öffnete er ihnen den Sinn, damit sie die Schriften verständen, und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben, dass der Christus auf diese Weise leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen werde, und dass auf seinen Namen hin Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden solle unter allen Völkern, beginnend mit Jerusalem. Ihr seid Zeugen dafür, und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in dieser Stadt, bis ihr angetan sein werdet mit Kraft aus der Höhe. Ich nehme an, dass viele von Ihnen ein Navi-Gerät besitzen oder zumindest wissen, was das ist. Ich finde das immer wieder erstaunlich, wenn man das Gerät einschaltet, dass es genau weiß, wo ich bin. Wobei das ja an irgendwelchen Satelliten hängt, irgendwelche Programme, die so einen Überblick haben. Und von da aus, wo ich bin, kann es mir dann den Weg zeigen, wie es weitergeht. Wenn das so ein technisches Gerät schon kann, kann der allmächtige Gott das natürlich noch in ganz anderer Weise. Und das finde ich bei Jesus immer toll. Er weiß genau, wo seine Leute sind und auch, was sie brauchen. So ist er jetzt hier plötzlich bei ihnen. Und er muss eigentlich fast einen Beweis seiner Identität bringen, weil sie so erschrocken sind, dass er plötzlich da ist. Er macht so ein kleines Schauessen, damit sie sehen, dass es kein Gespenst ist, was da auftaucht, sondern wirklich eine Person, die lebt. Ja, und dann glauben sie es. Aber er erklärt ihnen dann die biblischen Zusammenhänge, was bei Mose, den Propheten und den Psalmen über ihn steht. Das wollen wir jetzt nicht tun, sonst hätten wir wahrscheinlich den ganzen Vormittag zu tun. Aber ich will zumindest von jedem Bereich vier Punkte einmal erwähnen, die auf Jesus hinweisen. Das ist sicher ganz interessant. Fange ich einfach mal bei Mose an. Da gibt es natürlich ganz, ganz viele Punkte, die auf diesen Messias hinweisen. Eine Geschichte, die die meisten kennen, ist die Geschichte in 1. Mose 22, wo Abraham seinen Sohn opfern soll, aber im letzten Moment dann doch einen Widder an seiner Stelle opfern darf. Das ist eigentlich schon so eine Vorabbildung dieses Opfers, wie dieser himmlische Vater seinen Sohn tatsächlich opfert, denn er ist ja das Lamm, das der Welt Sünde trägt. Also ein erster Hinweis, diese Abraham-Geschichte. Zweiter Hinweis, sehr viel länger, 1. Mose 37, folgende. Der Jakob hatte 12 Söhne und sein Lieblingssohn war der Josef, der auch noch göttliche Träume hatte. Und der wird dann beschrieben, wie er von seinen Brüdern verkauft wurde. Das heißt, er wurde sozusagen gehasst, weil er irgendwie von seiner Erwählung erzählte. Er wurde verkauft, kam dann später ins Gefängnis längere Zeit in Ägypten und wurde dann wieder erhöht und wurde der Retter der ganzen damaligen Welt. Das ist eine lange Geschichte, sehr interessant zu lesen. 1. Mose 37, folgende, eigentlich ein Bild für Jesus, der auch erniedrigt wurde, von seinen Brüdern verkauft wurde, weil er von seiner Erwählung erzählte, sozusagen abtauchte, allerdings jetzt nicht im Gefängnis, sondern im Tod, aber dann auferstand als der Retter der Welt. Ja, das wäre der zweite Punkt, also Abrahams Opfer, hier die Josefs Geschichte. Dann, als das Volk in Ägypten war und sie befreit werden sollten und der Pharao nicht wollte, gab es ja 10 Plagen und die 10. war die schlimmste, wo dann in einer Nacht immer der älteste Sohn des Hauses ums Leben kam. Es sei denn, dass mit dem Blut eines Lammes die Tür bestrichen war und wo dieses Blut des Lammes ein Haus schützte, da ging dieser Würgeengel Gottes vorbei. Jesus ist dieses Passahlamm, das uns durch sein Opfer, durch sein Blut schützt vor dem Gerichtszorn Gottes. Das Wort Passa heißt auf Deutsch vorübergehen. Ja, Sie kennen das, Sie haben alle einen Pass. Wenn Sie den besitzen, können Sie an der Grenze durchgehen. Es gibt einen Passagier, es gibt eine Passage, wo man weitergehen darf. Das heißt, wo Gott das Blut seines Lammes sieht, in dem Fall von Jesus, geht das Gericht Gottes vorüber. Ja, das war der dritte Punkt, also Abrahams Opfer, Josef, das Passahlamm. Übrigens, bei dem Passahlamm durfte kein Knochen gebrochen werden, steht da in 2. Mose 11, Vers 46. Als Jesus am Kreuz starb und ja 2 Verbrecher mit ihm dort hingen, die haben länger gelebt als er, er hat nur 6 Stunden gelebt, die hätten vielleicht noch ein paar Tage gelebt, wurde denen die Knochen zerbrochen, so dass sie dann der Kreislauf zusammenbrach und sie sofort tot waren. Aber da Jesus schon tot war, wurde ihm kein Knochen zerbrochen. Das war auch schon festgelegt, dass kein Knochen dieses Passahlammes gebrochen würde. Ja, dann, das war der dritte Vergleich oder Hinweis auf Jesus. Der vierte in 2. Mose 17, da hatte das Volk nichts zu trinken und Gott sagte zu Mose, geh an den Felsen und schlage ihn mit deinem Stock und dann kommt Wasser raus. Der Felsen ist ein Bild für Jesus, steht im Korintherbrief, 1. Korinther 10, Vers 4. Und er wurde geschlagen und wir haben sozusagen heute jetzt nicht Wasser, sondern sozusagen die Segensströme, die daraus aus dieser Erlösung kommen. Später sollte der Mose, als sie wieder kein Wasser hatten, wieder zu dem Felsen gehen, ihn aber nicht schlagen, sondern mit ihm reden. Das hat er leider nicht getan, er hat ihn wieder geschlagen. Und das Wasser kam zwar raus, aber die Folge war, dass Mose dann nicht in das gelobte Land mitgehen durfte. Ja, um bei dem Bild zu bleiben, Jesus wurde am Kreuz nur einmal geschlagen. Heute wird er nicht mehr ans Kreuz geschlagen, sondern ich kann im Gebet mit ihm reden. Und deshalb sollte der Mose mit dem Felsen das zweite Mal reden. Es waren also 4 Hinweise aus Mose jetzt, Abrahams Opferung des Sohnes, die Josefs Geschichte Erniedrigung und Erhöhung zum Retter, das Passahlamm, das schützt vor dem Gerichtszorn Gottes und hier der Felsen, der einmal geschlagen wurde und dann nur noch angeredet werden sollte. Ja, wenn wir zu den Propheten gehen, da auch 4 Beispiele. Da war einmal der König David, der hatte so seinen Haus- und Hofpropheten, das war der Nathan. Und den schickte Gott einmal zu ihm mit einer sehr schönen Zusage in 2. Samuel 7, Vers 16. Da wollte David Gott einen Tempel bauen und Gott sagte, nee, ich brauche kein Haus von dir, ganz im Gegenteil, ich baue dir ein Haus. Dein Haus und dein Königtum sollen immer da vor mir Bestand haben. Dein Thron soll in Ewigkeit feststehen. Das heißt, der David würde einen Nachfolger bekommen, der in Ewigkeit auf seinem Thron sitzt. Und wenn Sie das Neue Testament einmal lesen, dann werden Sie feststellen, dass Jesus David-Sohn genannt wurde. Und er ist dieser König, der in Ewigkeit auf diesem Thron Davids sitzt. Ja, ein zweites Beispiel, das kennen viele sogar auswendig, auch wenn sie nicht wissen, wo es steht. Micha 5, Vers 2, ein Hinweis auf die Geburt dieses Messias. Da heißt es, und du, Bethlehem, die du klein bist, unter den Städten Judas, aus dir soll mir der hervorgehen, der in Israel Herr sei, dessen Ursprung in der Ewigkeit ist. Das heißt, da würde ein Mensch geboren werden, den es nicht nur 9 Monate vor seiner Geburt gab, sondern schon eine Ewigkeit vorher gab, der dann Mensch würde in Bethlehem und Einfluss bekäme in Israel. Ja, der erste Punkt, also ein ewiger König auf dem Thron Davids, der zweite geboren in Bethlehem, aber kommend aus der Ewigkeit. Der dritte, das kennen viele auswendig, Sacharja 9, Vers 9, siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er, er reitet auf einem Esel auf dem Füllen einer Eselin. Als Jesus nach Jerusalem einzog, kurz vor seinem Tod, ritt er auf einem Esel, auf dem bisher noch niemand geritten war, weil es eben ein Jungtier war, aber er kam trotzdem als König. Siehe, dein König kommt zu dir. Ja, und der vierte Punkt, Jesaja 53, Vers 5, da heißt es, er war doch durchbohrt um unserer Sünde willen, zerschlagen um unserer Verschuldung willen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Also der Hinweis, dass jemand stellvertretend leidet und die Strafe für uns trägt. Es waren vier prophetische Hinweise. Dieser König, der ewig auf dem Thron sitzt, der in Bethlehem geboren wurde, aber aus der Ewigkeit kommt, der als König auf einem Esel einreitet und der stellvertretend die Strafe getragen hat. Ja, bei den Psalmen auch vier Hinweise. Einmal den Psalm 22, den kann ich jetzt nicht ganz lesen, da wird die ganze Kreuzigung Jesu beschrieben. Wie er unter Übeltätern ist, wie er, ja, da steht das Wort Hunde, das war ein Schimpfwort für Heiden in der Bibel, unter Hunden sein Leben verliert, wie er in den Staub gelegt wird, wie seine Hände und Füße durchbohrt werden, steht dort alles schon. Und er sozusagen stirbt. Aber dann geht es weiter in dem Psalm. In dem Vers 23 heißt es, verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern. Es heißt, nachdem er sozusagen den Tod erlitten hat, verkündigt er. Kann er ja nur tun, wenn er wieder lebt. Sonst ginge das nicht. Das war der Psalm 22. Dann Psalm 16, Vers 10. Du wirst nicht zulassen, dass dein Erwählter die Verwesung sieht. Ja, ich hatte ja vorhin diesen Scherz erzählt mit diesem nur fürs Wochenende. Er war schon tot, aber nicht verwest. Klar, steht dort schon. Das heißt, er ist gestorben, aber nicht in die Verwesung übergegangen. Dann Psalm 118, Vers 22, wo es heißt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Das heißt, die frommen Führer der Zeit Jesu haben ja Jesus abgelehnt, aber er wurde trotzdem sozusagen der Eckstein, nachdem sich alles ausrichtet an einem Bau der Gemeinde Gottes. Und dann noch Psalm 110, Vers 4, wo es einen Blick in die Ewigkeit gibt, wo es heißt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Das war ein besonderer Priester, den es nur einmal gab, weil er nicht aus der Linie von Levi stammte. Jesus stammte ja aus dem Stamm Juda. Ein Priester in Ewigkeit. Und das finde ich toll, dass Jesus nicht nur ein Mensch war auf der Erde, sondern dass er heute noch der Hohepriester ist, der im Himmel für uns eintritt bei seinem Vater. Es waren also vier Beispiele von Psalmen, der Psalm 22, wo die Kreuzigung beschrieben wird. Aber nach dem Tod verkündigt er seinen Namen den Brüdern, das heißt, er lebt. Dann die Aussage, dass der Gestorbene keine Verwesung sehen wird. Die weitere Aussage, dass der verworfene Stein zum Eckstein wird und dass er Priester ist in Ewigkeit. Ja, das waren also jetzt jeweils dreimal vier Punkte aus Mose, den Propheten, den Psalmen. Es gibt sehr, sehr viel mehr Punkte. Und Jesus hat ihnen das erklärt, hat gesagt, es ist kein Zufall, dass ich jetzt diesen Weg hier gegangen bin. Das ist alles schon festgelegt. Ja, dann geht er aber weiter und sagt ihnen ja, dass auf seinen Namen hin Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden sollte. Es ist interessant, der Name Jesus heißt ja Gott rettet. Und was Buße bedeutet, wissen die meisten Leute heute gar nicht mehr. Wir hören nur was von Geldbuße und das ist natürlich sehr unangenehm. Aber Buße in der Bibel ist nichts Unangenehmes, sondern etwas ganz Positives. Das griechische Wort für Buße, Metanoia, heißt umdenken lernen. Umdenken lernen. Klar, wenn ich mein Leben selbst bestimme und jetzt durch den Glauben an Jesus in mein Leben kommt, dann führt er Regie. Da muss ich dann umdenken lernen. Ja, von meiner Regie hin zu seiner Regie. Wobei seine Regie natürlich viel besser ist, weil er weiß, wie das Leben funktioniert und das nicht nur weiß, sondern es auch gestaltet. Aber um umdenken zu lernen, brauche ich vorher geöffnete Augen. So wie die Jünger hier Jesus überhaupt erstmal gesehen haben, muss ich ihn sehen. Ich habe ihn jetzt noch nie gesehen, aber Gott hat mir die inneren Augen meines Herzens geöffnet, sodass ich feststellte, ich möchte auch mit diesem Jesus leben. Und das habe ich ihm dann vor vielen Jahren einmal im Gebet gesagt, dass ich gerne zu ihm gehören würde. Ich habe mich bedankt, dass er am Kreuz für mich gestorben ist. Ja, und seit der Zeit bin ich Christ Christ bin ich ja nicht durch meine Taufe, sondern durch die Beziehung zu Jesus, der in mein Leben gekommen ist. Geöffnete Augen, ja, und das verändert mein Leben natürlich. Ich habe langsam ein positives Verhältnis zu mir gewonnen. Vorher habe ich viele Dinge an mir abgelehnt. Ich fing an, mich so zu akzeptieren, wie ich bin. Ich habe ein anderes Verhältnis zur Bibel gewonnen, habe ich umdenken gelernt. Früher war das für mich ein relativ interessantes, aber nur historisches Buch. Jetzt wurde es ein Lebensbuch, durch das Gott heute noch zu mir redet. Ich habe festgestellt, dass Gebet nicht nur so eine Prozedur ist beim Einschlafen, sondern dass es ein Stück Lebensgemeinschaft mit Jesus ausdrückt, indem ich gerne mit ihm rede und mich freue, dass er da ist. Ja, was hat sich noch verändert? Die Einstellung zum Geld. Dass ich feststelle, ich kann auch Geld Gott zur Verfügung stellen, ohne dass ich dadurch verarme. Sondern im Gegenteil, da öffnet sich der Segenstrom Gottes. Ja, die Frage der Zeiteinteilung ist natürlich auch noch wichtig. Die Frage der Einstellung zur Gemeinde, dass ich überhaupt erstmal erkenne, dass sie nicht nur evangelische Mitbürger oder katholische oder konfessionslose, sondern dass ich feststelle, aha, da gibt es Christen, die Jesus auch im Herzen haben und mit denen möchte ich Gemeinschaft haben und dort mitarbeiten. Ja, so haben sich viele Dinge verändert und das finde ich ganz wichtig. Aber der Hauptpunkt, der hier auch steht, damit Vergebung der Sünden gepredigt wird. Das ist natürlich ein Spezialthema der Kirche, sagen viele Leute, ja, worüber hat der Pfarrer gepredigt, über die Sünde, was hat er denn gesagt? Ja, er war dagegen, aber das ist natürlich zu wenig. Sünde heißt Trennung. Ja, ich verwende immer gerne das Beispiel, zwischen Dänemark und Schweden gibt es eine Meerenge, die heißt der Sund. Da ist die Landmasse getrennt durch Wasser, gibt es übrigens sogar gleich an zwei Stellen. Das ist dasselbe Wort wie das Wort Sünde, nur die Ü-Pünktchen fehlen und das E hinten. Und so sind wir von Geburt an getrennt von Gott. Der Begriff Erbsünde kommt in der Bibel zwar nicht vor, aber ich denke, die Aussage ist trotzdem richtig. Ich bin von Geburt an getrennt von Gott. Er wohnt nicht in meinem Herzen. Und das bleibt dann leider auch mein Leben lang so, wenn ich es nicht bewusst verändere. Und wann wird es verändert? An dem Tag, an dem ich bitte, dass Jesus in mein Leben kommt. Warum? Dann bin ich nämlich nicht mehr getrennt von Gott, sondern jetzt verbunden für immer. Die Bibel nennt das ewiges Leben. Wer den Sohn hat, das heißt im Herzen hat, der hat das Leben, steht im 1. Johannesbrief. Ja, wenn es also um Vergebung der Sünde geht, geht es nicht nur darum, dass ich irgendwann mal bei Rot vielleicht über eine Ampel gefahren wäre oder als Fußgänger darüber gegangen wäre, sondern es geht in erster Linie einmal darum, dass diese Trennung zwischen Gott und mir beendet wird, dadurch, dass eine Verbindung entsteht durch Jesus in meinem Herzen und Leben. Das ist der erste Punkt der Vergebung. Die Bibel nennt das ewiges Leben, eine ewige, nicht mehr abreißende Verbindung zu Gott. Dann gibt's natürlich noch viele Fehler, die ich machen kann, auch als Christ. Und da bitte ich dann Gott einzeln um Vergebung. Steht ja im 1. Johannesbrief, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das finde ich schön, dass er nicht nur vergibt, sondern auch reinigt. Das heißt, auch die Ursache, den Hintergrund wegnimmt. Ja, und da muss man dann eben ganz konkret werden. Wobei Vergebung natürlich nicht nur Dinge wegnimmt, sondern Gott möchte auch Dinge verändern. Wenn ich also zum Beispiel beten würde, Herr, vergib mir, dass ich immer unpünktlich bin, wäre das zwar nicht falsch, aber irgendwie völlig daneben, weil ich ja weiter unpünktlich wäre. Das heißt, ich muss jetzt an diesem Punkt arbeiten an mir, dass ich diese Schwäche loswerde. Ich kann nicht immer nur sagen, vergib es weiter, ich bleibe so, wie ich bin, sondern da müssen sich manchmal auch Dinge verändern. Manchmal muss man auch Beziehungen lösen zu Menschen oder zu Vereinen, in denen man ist, weil Gott einem klar macht, da gehörst du nicht hin. Und das ist dann ein Kampf. Und dann kann ich erst um Vergebung bitten, wenn ich da wirklich durchkomme und rauskomme. Ja, das ist sehr persönlich, da kann ich wenig dazu sagen, aber ich weiß, dass es manchmal nötig ist. Manchmal muss man irgendjemand anrufen, sich entschuldigen. Sagen, Entschuldigung, ich habe damals schlechte Dinge über Sie geredet oder geschrieben. oder nicht ganz der Wahrheit entsprechend geredet oder gehandelt. Ja, das ist sehr peinlich, aber hängt auch mit Vergebung zusammen. Oder man muss Dinge zurückbringen vielleicht, die man irgendwo mitgenommen hat, die einem aber gar nicht gehören, die nicht bezahlt wurden. Und das ist natürlich auch ein Kampf, will ich mich vor Menschen demütigen, um Dinge in Ordnung zu bringen, die nicht in Ordnung waren, aber Gott vergibt. Ja, was Gott vergibt, ist ganz verschieden. Aber es wäre schön, wenn bei jedem von uns auf Dauer gesehen seine ganze Vergangenheit bereinigt würde. Das heißt, alle Punkte, die da irgendwo schief liegen, alle irgendwann vergeben sind. Ich verwende gern diesen Vergleich mit dem Computer, wobei das natürlich sehr billig ist. Wenn ich da einen Text entfernen will, muss ich ihn vorher markieren und dann auf Entfernen drücken, dann ist er weg. Allerdings muss er auch noch aus dem Papierkorb dann noch raus, damit er da auch weg ist. Das heißt, ich muss die Dinge ganz konkret benennen, die Gott mir vergeben soll. Ich kann also nicht sagen, wenn das Sünde ist, sondern weil es Sünde ist, vergib mir diesen Punkt. Und wenn ich Gott um Vergebung bitte, bedanke ich mich hinterher sofort bei ihm, sage vielen Dank, dass du das vergeben hast und mit an dein Kreuz getragen hast. Ja, finde ich toll, durch Jesus kommt Vergebung in die Welt. Und das unterscheidet uns von allen anderen Religionen. In den anderen Religionen geht es immer darum, dass ich irgendwie an mir arbeite, dass ich versuche, fehlerfrei zu leben im Hinduismus, damit ich das nächste Mal besser geboren werde, weil ich das Weltgesetz der Vergeltung ja irgendwie befriedigen müsste. Im Islam kann man auch um Vergebung bitten, aber man weiß nicht, ob Allah vergibt, während in der Bibel die klare Zusage ist, wenn ihr eure Sünden bekennt, ist er treu und gerecht, dass er vergibt. Ja, durch Jesus kam Vergebung in die Welt. Er ordnet Verhältnisse, er erneuert Personen. Und dann sagt er seinen Freunden hier, dass sie jetzt Zeugen wären für ihn. Ich weiß nicht, ob sie schon mal Zeuge waren oder einen Zeugen brauchten. Ich bin als Student Motorroller gefahren und studierte in Mainz. Und da fuhr ich da so aus der Innenstadt raus nach Bretzenheim, das ist so eine lange, damals noch unbebaute Straße, und überholte ein Moped. Und genau in dem Moment, als überholte, bog der nach links ab, ohne die Hand rauszustrecken. Wir haben dann beide einen ziemlich großen Satz über diese Kreuzung gemacht. Und nach links ging eine Straße, die konnte man also schon abbiegen. Und als wir uns so wieder zusammengerappelt hatten, da sagte er, ja, ich habe den Arm rausgestreckt. Und ich sagte, nee, haben Sie nicht. Ja, gut, war einiges kaputt gegangen dabei. Ich hatte Glück, weil an dieser Seitenstraße ein Auto stand, das wartete, bis wir vorbei waren. Und er sagte, nee, Sie haben den Arm nicht rausgestreckt, das kann ich bezeugen. Ja, so bekam ich meinen Schaden ersetzt, weil ich einen Zeugen hatte. Wenn ich keinen Zeugen gehabt hätte, hätte ich nicht beweisen können, dass ich recht habe. Und der andere hätte gesagt, was nicht stimmt, aber ich hätte es nicht verhindern können. Ja, Zeugen helfen, die Wahrheit zu finden. Und so können wir Jesus bezeugen. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal ein Zeugnis Ihres Glaubens gegeben haben, irgendeinem anderen, dass Sie ihm gesagt haben, wie wichtig Jesus Ihnen ist, wie Ihr Leben vorher aussah, als Sie ihn noch nicht kannten, wie Sie ihn kennengelernt haben, durch welche Personen, durch welche Umstände, durch welche Bücher, was sich dann in Ihrem Leben verändert hat und wie Sie ihm heute vertrauen. Ein Zeugnis geben ist wichtiger als eine Diskussion. Bei einer Diskussion geht es immer um Standpunkte, der sagt das und der jenes. Das ist manchmal auch nicht schlecht, aber wenn ich ein Zeugnis geben kann, dann ist das persönlich, das kann man zwar auch hinterfragen, aber man kann es nicht wegwischen. Auch wenn jemand sagt, ich bin ganz anderer Meinung, muss er trotzdem sagen, aha, das gilt für seine Person und das ist offensichtlich ja sehr wichtig. Ja, Zeugnis kann man natürlich auch geben, wie man die Hilfe Gottes als Christ irgendwann erfahren hat. Gebetserhörung, Führung, wo man plötzlich zur richtigen Zeit am richtigen Platz war und Gott einem bewahren oder auch gebrauchen konnte. Und wir können natürlich auch andere auf Jesus hinweisen, indem wir christliche Bücher verschenken, CDs weitergeben oder vielleicht auch mal eine Predigt weitergeben oder jemand einladen und ihn so auf Jesus hinweisen. Hier ist die Rede davon, für alle Völker sollte das gelten. Ist ja interessant, ich weiß nicht, wie groß Ihr Lebensradius ist. Meiner ist nicht so furchtbar groß. Wenn ich also Christ bin, dann habe ich erstmal einen Radius hier in Obertshausen. Aber der Radius könnte ja weitergehen, weil es Kontaktpersonen gibt, die dieses Zeugnis von Jesus vielleicht bis in die ganze Welt hineintragen. Das fand ich interessant. So als junger Pfarrer kam ich mal hierher vor vielen Jahrzehnten. Und dann habe ich an einem Jahreswechsel einmal gebetet, habe gesagt, Herr Jesus, es wäre doch schön, wenn wir einen Missionar bekämen, den wir unterstützen könnten. Sowas gab es noch nicht in der Gemeinde. Und kurz darauf sprach mich ein Gemeindeleiter einer anderen Gemeinde an, aus Frankfurt, sagte, wir haben da so ein junges Ehepaar, die wollen in die Mission gehen, könnten die vielleicht bei Ihnen vorbeikommen und sich mal vorstellen. Sagte ich, herzlich willkommen, das war dann das Ehepaar Schürer. Die gingen in einen Hauskreis von uns und haben erzählt, dass sie nach Haiti gehen wollten. Und so unterstützen wir die jetzt seit 36 Jahren. Und gut, ich war inzwischen auch dreimal in Haiti, aber immer nur kurz. Aber so reicht jetzt das Zeugnis von Jesus schon bis nach Haiti aus Obertshausen. Ja, wir unterstützen nicht nur ein Missions-Ehepaar, sondern 7 verschiedene, die in verschiedenen Ländern tätig sind, auch in verschiedenen Erdteilen, so dass also das Zeugnis zumindest auf diese indirekte Weise auch in die ganze Welt geht. Und das ist sicher schön, das zu wissen. Ich weiß nicht, ob Sie sich dafür interessieren, ob Sie solche Leute im Gebet unterstützen, ob Sie bereit sind, auch für Ihren Einsatz etwas zu geben, damit dieser Einsatz weiter möglich ist. Ja, das finde ich toll, allen Völkern. War noch ein netter, ja, was heißt Scherz, ist es nicht. Meine Frau und ich waren ja jetzt nach der Pensionierung auch öfters mal im Ausland. Und jetzt war so eine Ehepaar, die hier aus dem Norddeutschland stammen, aber auch Obertshäuser kennen, die waren in Südamerika und sagten, ja, sie kämen da aus Deutschland. Und da sagte dann eine Dame, ja, sie würde auch so einen Pastor kennen aus Deutschland, der hieße Lotz. Sagt sie, woher kennen Sie den? Ja, und der spricht doch da immer bei diesem Rundfunk, die Stimme der Anden. Und er sagt so, ja, den kennen wir auch. Ja, fand ich interessant, sage ich jetzt nicht, um mich wichtig zu machen, sondern es war schön, wir konnten einige Monate in diesem Sender sprechen. Und da sieht man, wie also das Evangelium auch ja durch Ätherwellen in andere Bereiche kommt und Gott sozusagen den Radius erweitert. Ja, Jesus hat sie dann noch hingewiesen, dass sie in Jerusalem bleiben sollten, bis sie den Heiligen Geist empfingen, und dann würde es weitergehen für sie. Um das zusammenzufassen, war klar, sie hatten Jesus nicht erwartet. Er tauchte wie ein Gespenst bei ihnen auf, wie ein Geist, aber sie waren natürlich beglückt, als sie ihn sahen. So muss Jesus auch uns einmal die Augen öffnen, die inneren Augen, damit wir ihn erkennen. Er hat ihnen dann erklärt, was bei Mose, den Propheten und den Psalmen über ihn steht. Ich hatte jetzt jeweils nur 4 Punkte erklärt, aber es gibt viel mehr. Vielleicht behalten Sie aber irgendeinen Punkt, der Ihnen wichtig ist. Ja, er hat Sie dann hingewiesen auf die Vergebung, auf die Verkündigung, dass Sie Zeugen sind. Ich kann Zeuge sein durch mein Wesen, durch meine Worte, durch ein gesprochenes Zeugnis. Und das kann für andere eine Hilfe sein. Das Evangelium sollte dann zu allen Völkern gehen. Ich denke, dass es inzwischen auch weitgehend dort bei vielen angekommen ist, wobei es ja auch toll ist, dass gerade durch Radiosendungen auch Länder erreicht werden, in die kein Missionar gehen kann, aber Gott ist auch hier groß. Ja, ich hoffe, dass Sie persönlich auch ein Verhältnis zu Jesus haben, wenn nicht, es vielleicht überlegen und ihm Ihr Leben öffnen, damit er dort zu Gast sein kann. Vergebung der Sünden heißt nicht nur Fehler zu vergeben, sondern eine Verbindung herstellen und dann auch hinterher natürlich das Leben ordnen und segnen. Herr Jesus, hab herzlichen Dank, dass du damals deinen Freunden geholfen hast, dich zu erkennen, auch zu verstehen, wer du bist und wie das Ganze auch durch Prophetie vorbereitet war und ist. Danke, dass du auch uns die inneren Augen öffnest für dich, dass unser Herz eine Wohnung sein kann für dich und dass du uns zu Zeugen machst und zum Segen setzt für viele. Amen.